die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Napoleoner liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander, die Spieler, Herzen und Hügel.
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen, er ist schwul.
Die Welt zu Gast bei uns haben wir eigentlich.
Die Polizei fordert sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir 26...
Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der das ermöglicht.
An sich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Das ist nur ein Spiel, nicht wahr?
Ja, ein Spiel.
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche. Allez les bleus, allez. Zidane, il a frappé.
Kopfstoß FM auf Radio Korax. Kopfstoß FM, das Fußballmagazin von Fußballfans und für Fußballfans. Sie hören uns hier auf Radio Korax oder auch bei allen freien Radios und natürlich im Internet unter www.kopfstoß.fm. Sie können uns auch im Internet als Podcast hören. Mein Name ist Gregor und als Studiogast, ich habe mir sozusagen Verstärkung geholt, sitzt mir gegenüber Lutz von der Initiative Fußballfans beobachten die Polizei. Hallo Lutz.
Guten Morgen.
Lutz, was haben wir denn heute im Programm? Was dürfen unsere Hörer und Hörerinnen erwarten?
Ja, es wird ein interessantes Gespräch geben mit Daniel. Daniel ist Fan der Sportfreunde Siegen, eines Fünftligistens der NRW-Liga, mit dem ein Gespräch insbesondere zu den Problem junger Fans mit der Polizei geführt wurde. Und wie bereits bei der letzten Kopfstoßsendung angekündigt, bleiben wir dran bei Rasenballsport Leipzig. Die waren bei ihrem ersten Pflichtspiel vor 3 Wochen in der Oberliga Nordost, der Staffel Süd, bei der zweiten Mannschaft des FC Karlsruhe Jena zu Gast. Und was sich da im Vorfeld, während und nach dem Spiel noch so alles abgespielt hat, davon gibt Chris uns einen Eindruck. Er war nämlich als Reporter vor Ort.
Und natürlich habe ich nicht umsonst Lutz hier mit im Studio. Wir werden uns über die Initiative Fußballfans beobachten Polizei und was die mit der Sendung Kopfstoß FM heute und künftig zu tun hat unterhalten. Und natürlich gibt's Musik.
Wir haben den Kinderschutz, wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutz. Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei. Wenn ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst, ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student geht spazieren vorm Parlament. Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizei? denn für Studenten haben wir ja sowieso nie Platz. Die sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei? Ja, aber es ist schon ein Revolver und ein Knüppel oder zwei. Statt der Funkstreifwagen Panzer. Wer drin sitzt, kann zwar nicht sehen, doch es kann ihm nichts geschehen. Außerdem an jeder Ecke zwei Kanonen für die Leute. Sie werden sehen, wie sich ihr Schutzmann drüber freut. Drauf und dran gehen wir's an, schützen jeden Mann, schützen wir die Polizei. Sie wäre längst schon an der Reihe. Manchmal kann man sie bestechen und ich weiß ja, das ist trist. Doch wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Und wer schützt ihn vor dem Schmerz, wenn er pfeift und keiner hört's? Oh, wir schützen jedes Tier, schützen Steuerhinterzieher, schützen Volksdemokratien, schützen Schützenkompanien. Jeden Tag sind wir beim Schützen frisch dabei, schützen auch die Polizei.
Schützen wir die Polizei von Georg Kreisler. Und damit sind wir schon ein bisschen näher an unserem heutigen Thema dran. In den letzten Kopfstoß-FM-Sendungen ist es immer wieder durchgeklungen und angesagt worden. Das Sendeformat soll neben den Beiträgen rund um Fans und Fußball und den dort thematisierten kulturellen und politischen Bezügen nun aber einen zusätzlichen Schwerpunkt erhalten. Es geht um den Blick auf die, die seit Jahrzehnten dafür Sorge tragen sollen, dass Fußballspiele die schönste Nebensache der Welt bleiben mögen, indem sie die sogenannten oder selbsternannten realen oder vermeintlichen Störenfriede beobachten, erkennungsdienstlich behandeln und wenn nötig veranlassen, sie künftig vom Stadionbesuch auszusperren. Wir reden natürlich von der Polizei. Neben dem Ordnerpersonal sind sie ja aus dem Bild des höherklassigen Fußballs nicht mehr wegzudenken. In den Rahmen des allgemeinen Aufgabenbereichs der Polizei fallen seit Inkrafttreten des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bis heute mittlerweile drei Bereiche. Ursprünglich, als der eigentliche Auftrag war, die Abwehr konkreter Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gedacht. Später kam dann die Verfolgung von Straftaten dazu und schließlich, ganz zum Schluss, die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten. Das hat nicht zuletzt zu einer Expansion des polizeilichen Eingriffsrechts geführt, das es gilt, genauer unter die Lupe zu nehmen. Die zivilgesellschaftliche Initiative Fußballfans beobachten Polizei tut das im Zusammenhang von Fußballspielen schon längere Zeit. Lutz, was möchte die Initiative und welches Anliegen verbindet sich eigentlich mit der Idee, dies in Verbindung mit Kopfstoß FM zu bringen?
Naja, die Entstehung sagt vielleicht einiges aus. Ich skizziere sie deshalb mal kurz. Wir haben uns vor einigen Jahren gegründet, vor allem als Babelsberger Initiative damals mit Fans des SV Babelsberg 03. Ich selbst komme von der Polizeikontrollstelle. Das ist eine Bürgerrechtsorganisation, die sich mit Polizeikritik beschäftigt. Also wir beraten sowohl Landtagsfraktionen, wenn ein neues Polizeigesetz verabschiedet werden soll und die Entwürfe vorliegen, als wir beschäftigen aber uns ebenso mit Einzelfällen, die an uns herangetragen werden. Wir haben damals einen großen Handlungsbedarf im Fußballkontext gesehen, der insbesondere darin begründet liegt, dass die Polizei dort eine Definitionsmacht genießt über ihre eigenen Einsätze. Das heißt, im Regelfall ist es ja so, dass die Polizei den Einsatz macht und hinterher in ihrer Pressestelle das verfasst, was hinterher 1:1 in der Zeitung steht. Das wollten wir so nicht mehr hinnehmen. Deswegen haben wir Fußballspiele durch Anwälte beobachten lassen, die ihre Berichte dann auf unserer Homepage veröffentlichen, einfach um eine öffentliche Kontrolle der Polizeieinsätze zu ermöglichen. Ja, und jetzt sind wir hier bei Radio Korax, um dieses Anliegen bekannter zu machen, um die Polizei bundesweit ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und weil uns Radio Korax angefragt hat, ob wir die ein oder andere Entwicklung kritisch begleiten und kommentieren möchten.
Schön, das ist eine gute Überleitung dazu, dass wir das mal mit dem neuen Fokus ein bisschen ausprobieren. Wir haben nämlich den Daniel nachher in einem Gespräch, und zwar von den Sportfreunden Siegen. Dass Bundesliga-Vereine wie Schalke 04, Borussia Dortmund oder Hertha BSC eine große Anzahl von Fans haben, die ihren Verein stetig zu Heim- und Auswärtsspielen aufsuchen, ist hinlänglich bekannt. dass sich selbige Phänomene bei Traditionsmannschaften der 5. Liga, also noch unterhalb der Regionalliga, wiederfinden, ist neben solchen außergewöhnlichen Zuschaueraufkommen wie etwa bei Lok Leipzig wenig bekannt. Dass sich aber auch die Polizei an den Fanszenen der fünftklassigen Mannschaften außerordentlich interessiert zeigt und eben nicht nur im sogenannten großen Fußball, zeigt das Beispiel des Vereins Sportfreunde Siegen. Daniel ist Fan von Sportfreunde Siegen. Mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen.
Ich habe mich mal schlau gemacht in eurer Vereinschronik und mir war ja bekannt, dass die Sportfreunde Siegen im Jahr 2005, 2006 ein Jahr in der zweiten Bundesliga verbracht hat. Was ich nicht wusste, obwohl es gerade mal 11 Jahre zurückliegt, ist, dass die Sportfreunde Siegen im DFB-Pokal tatsächlich bis ins Viertelfinale vorgedrungen sind und gegen den derzeitig amtierenden deutschen Meister VfL Wolfsburg nur knapp mit einer 1:3 Niederlage ausgeschieden sind. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückschaut, haben wir 1963 ein einjähriges Gastspiel in der Regionalliga West, was die zweithöchste Spielklasse vor Gründung der zweiten Bundesliga war, und 1955 gar deutscher Amateurfußballmeister. Das soll es nun auch mit dem historischen Rückblick sein. Was mich vor allen Dingen interessiert ist, im Jahr 2005, 2006 habt ihr Daniel in der zweiten Bundesliga verbracht. Normalerweise erlebt ein Verein durch einen Aufstieg in die zweite Bundesliga einen enormen Zuschaueraufschwung. Jetzt habt ihr seit 2005, 2006 dann wiederum einen ziemlich rasanten Abstieg erlebt, und zwar durch Nicht-Qualifikation in der Relegation, durch Abstieg und letztlich durch eine Insolvenz, und befindet euch mittlerweile in der 5. Liga. Meine Frage wäre, wie sich dieser Zuschaueraufschwung, den er möglicherweise ja erlebt hat, bis heute gehalten oder verändert hat.
Ja gut, du hast ja diesen Aufstieg in die 2. Liga erwähnt. Und anfangs war es bei uns auch so, dass die Zuschauerzahlen ganz massiv in die Höhe schnellten. Also der Schnitt lag dann ungefähr bei 12.000, 13.000, darunter auch dann immer viele Gästefans. Mhm. Und für Siegen war das eigentlich ein relativ großer Schnitt. Man muss auch bedenken, dass viele Leute in Siegen eigentlich immer schon einen Zweitverein, also ja quasi einen Zweitverein hatten und dann meistens eher schon nach Dortmund oder zu Schalke gefahren sind. Und die Sportfreunde waren dann eher so, ja, da gehe ich mal am Wochenende hin, aber ich bin da jetzt nicht Fan.
Verstehe.
Und das Einzugsgebiet ist generell bei uns ziemlich groß. Also bis Gießen ist runter und bis nach Köln kommt ja keine größere Stadt mehr. Von daher war es eigentlich auch wiederum zu verstehen, dass der Zuschauerschnitt so stark anzieht, weil die Leute dann den Profifußball direkt um die Ecke hatten und nicht mehr so weit fahren mussten.
Mhm. Und wie hat sich das verändert bis heute?
Ja, wie ich schon erwähnt hatte, war es dann so, dass die meisten Leute einfach nur Zuschauer waren, aber sie hatten mit dem Verein relativ wenig zu tun. Sie sind also nur hingegangen, weil sie da den höherklassigen Fußball sehen konnten. Und es gelang aber eigentlich nicht, die Leute an den Verein zu binden. Und die Leute sind dann auch meistens wieder gegangen, haben sich wieder anderen Vereinen zugewendet oder sind ganz vom Fußball verschwunden.
Was bedeutet, dass ihr momentan einen Zuschauerschnitt ungefähr habt? Wie liegt der?
Also momentan liegt da wieder bei über 2000. Das liegt aber auch an den jetzt relativ guten Spielen in der neuen Saison. Aber letztes Jahr ist er auch knapp unter 1000 teilweise gefallen, weil man dann gemerkt hat, dass der Verein immer weiter absinkt. Und dann hatten die Leute auch dann wirklich gar keinen Bock mehr, die Spiele zu sehen.
Du sprichst eine Situation an, die, soweit ich mich da auskenne, von den sogenannten aktiven Fans, die sich als solche bezeichnen und der Ultraszene angehören, die so ein bisschen abschätzig vom Erfolgsfan sprechen. Von demjenigen nämlich, der, sobald der Erfolg ausbleibt, in das Stadion nicht mehr gehen. Nun nochmal auf diese Situation 2005, 2006. Ist es den Jüngeren vielleicht gelungen, in der Zeit 2005, 2006 sehr viel Jüngere zu binden an den Verein, die heute noch praktisch mitgehen?
Also ich persönlich würde sagen, dass das nicht gelungen ist. Es gab zwar in der Zweitligasaison dieses Projekt Ostkurve, wo dann die auch relativ gut besetzt war, aber das war alles gar nicht richtig organisiert und da ging jeder seine Wege. Mhm. Weil es gab damals auch die Brigada Sigena, die war noch nicht so weit, dass sie die Leute irgendwie organisieren konnte und dann an den Verein binden konnte. Und dementsprechend sind die Leute dann nach dem Abstieg dann auch wieder gegangen.
Du sprichst jetzt schon mit starken Hieroglyphen von Fangruppierungen, die Otto Normalbürger wahrscheinlich nicht kennt. Deswegen mal die Frage, wie muss ich mir die Siegener Fanstruktur im Stadion bei Heimspielen denn vorstellen? Also neben so dem sogenannten allgemeinen Fußballpublikum gibt es sicherlich auch einige Fangruppen, aktive Fangruppen. Kannst du die mal von der Anzahl kurz vorstellen oder vielleicht die sogenannten wichtigsten auch benennen?
Ja, also es gibt einmal schon einige ältere Fanclubs, wie zum Beispiel die Siegener Bären, die Supporters X oder die Eiserfelder Jungs. Die sind wie gesagt Fanclubs, die sind für das Geschehen auf den Rängen nicht verantwortlich. Das liegt eher in Händen der Brigada Sigena. Das ist keine reine Ultrasgruppe, aber sie ist jetzt seit dieser Saison in zwei Einzelgruppen aufgeteilt. Einmal die Turnschuh-Crew und dann noch die alte Schule. Mhm. Wobei die Turnschuh-Crew, die bezeichnen sich auch als Ultras. Und die alte Schule, das sind eher meist die älteren Mitglieder der Brigada, die dann eher, ja wie der Name schon sagt, so ein bisschen oldschooligeren Weg gehen wollen.
Und welcher Gruppierung gehörst du an, Daniel?
Ich bin mittlerweile kein Gruppenmitglied mehr bei der Brigada. Das hatte verschiedene Gründe. Ich kenne die Leute aber noch alle ganz gut, bin da auch relativ aktiv im Umfeld.
Dann, du hast schon erwähnt, dass diese Gruppierungen nicht ausschließlich als Ultras zu verstehen sind. Welches Selbstverständnis haben denn diese letzteren Gruppen, die du erwähnt hast?
Wir hatten von vornherein gesagt, dass die meisten Leute zum Beispiel beim Support ein unterschiedliches Verständnis haben. Zum Beispiel die Ultras, die sagen dann eben, wir wollen den Verein in der Kurve repräsentieren und uns mit dem Gegner messen. Und andere sagen dann aber zum Beispiel wiederum, wir wollen die Mannschaft in wichtigen Spielsituationen unterstützen. Das waren dann ganz massive Unterschiede zum Beispiel, die sich dann in einer Gruppe nicht vereinbaren ließen. Deshalb haben wir dann gesagt, wir machen zwei verschiedene, wo jeder seinen Weg gehen kann, wie er es am besten hält, wie er am besten damit klarkommt. Und wie das jetzt im Stadion funktioniert, das wird sich schon sicherlich noch rausstellen. Das ist wegen den Stadionverboten jetzt bei der ersten Mannschaft noch nicht so gelungen. Und da wird man dann sicherlich noch sehen müssen, wie das funktioniert.
Gibt es so einen Grundkonsens bei euch, die so die wichtigsten Fangruppen verbindet? Zum Beispiel gibt es ja einige Fangruppen deutschlandweit, die so ein politisches Selbstverständnis oder so einen Anspruch haben hinsichtlich gesellschaftlicher Problemlagen wie Rassismus, Homophobie oder Sexismus. Das muss ja nicht so hochgehängt sein im politischen Kontext. Es kann ja auch in Anführungszeichen nur der Support selber sein. Gibt es da was Verbindendes, wo ihr euch alle zusammenstellt und sagt, dafür beziehungsweise dagegen sind wir?
Ich würde sagen, das wird bisher nur intern diskutiert. Also es gibt nach außen hin noch nicht die klaren Positionierungen. Zum Beispiel, ich würde sagen, zum Beispiel, wenn wieder am 16. Dezember diese große Nazi-Demo in Siegen ist, da waren zwar relativ viele Leute, auch gerade die Jüngeren von der Brigada dabei, aber es gibt da doch einige Ältere, die zum Beispiel sagen, ich finde das okay, also jetzt nicht die Nazis da und so weiter. Aber es gibt halt schon mal einige Leute, die eine rechte Einstellung haben, aber jetzt nicht diesen Aktivismus da gutheißen. Und deshalb gibt es da noch keine klare Meinung zu.
Es gibt noch keine klare Meinung dazu. Aber vielleicht bei dem, insbesondere was Polizei angeht, aber auch was die öffentliche Wahrnehmung angeht, beim Thema Gewalt. Da scheiden sich ja oftmals die Geister. Würdet ihr euch im Sinne des polizeilichen Denkens und des dortigen Duktus, der ist sicherlich bekannt, dass die Polizei so eine Kategorisierung vorgenommen hat in A, B und C-Fans, so ungern ich jetzt die hier kultivieren möchte, möchte ich doch mal ein bisschen ketzerisch, ein bisschen provokatorisch fragen, würdet ihr euch im Sinne einer solchen Vorstellung von Gewalt als gewaltbereit, tendenziell gewaltbereit oder gar als gewaltsuchend bezeichnen?
Ja gut, was heißt gewaltbereit? Also wir sind natürlich, wenn wir unsere Sache verteidigen müssen oder so, oder wenn uns irgendjemand dumm ans Bein pisst oder so, dann sind wir da natürlich auch hinterher. Zum Beispiel mal in unserer eigenen Stadt, da lassen wir uns ja dann nicht von irgendwelchen anderen Gruppen da ans Bein pissen. Aber wir haben jetzt auch, also die Brigade hat jetzt auch intern gesagt, dass da mutwillig von uns nichts ausgeht. Das ist auch der einzige Weg, um wieder überhaupt ins Stadion wieder reinzukommen. in den nächsten Jahren, also die Stadionverbote sind ja alle über 3 Jahre ausgesprochen, sonst liegt da über Jahre lang die Stimmung jetzt brach. Hm.
Du sprichst schon die Sanktionsszenarien an, die da jetzt erfolgt sind. Auf die wollen wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Meine Frage ist, was denkst du, nachdem du sagst, naja, so, du negierst ja nicht ganz, dass du sagst, Gewalt ist für euch kein Thema, aber zumindest habt ihr eine Linie, wann ihr in so einer, aus einer Verteidigungshaltung heraus, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, insbesondere, nur das müsstest du nochmal klarer definieren, was es heißt, ans Bein pissen, was das bedeutet, was muss jemand tun, damit ihr etwa Gewalt anwenden würdet, damit ihr in so einer Verteidigungshaltung seid, damit ihr Gewalt für euch legitimiert. Könntest du das nochmal klarer sagen?
Ja, also ich habe ja am Anfang noch diesen klassischen Fahnenklau angesprochen, der ja wird vielen Leuten ja schon was sagen, also ja. Wenn zum Beispiel irgendwelches Material unserer Gruppe oder also quasi, also ich sag jetzt mal unserer Gruppe, obwohl ich da faktisch nicht Mitglied bin,
ja.
Wenn das in der gegnerischen Kurve präsentiert wird, dann wird das natürlich nicht unwidersprochen bleiben.
Hm. Das wären so Sachen, wo ihr einfach reagieren zu müssen. Was denkst du, wie euch Polizei einschätzt?
Ich denke, die Polizei wird einfach sagen, das ist der klassische Raub und dementsprechend wird sie das auch verfolgen. Ich denke jetzt nicht, dass sie da irgendwelche persönlichen Motive hinter verfolgt, sondern sie sieht einfach diesen Straftatbestand, der unabhängig von der, ob der Gegner jetzt akzeptiert, dass ihm das geklaut wird, dass die dann einfach diesen Straftatbestand verfolgt.
Das ist das eine. Die andere Frage ist, wie schätzt Polizei euch insgesamt als Gruppierung ein? Hält die euch für, im Sinne der kategorialen Bestimmung, für gewaltsuchend, für eine gewalttätige Gruppierung?
Ja, das denke ich schon, weil sie kann ja diesen Unterschied nicht machen. Sie sagt höchstwahrscheinlich, sobald aus dieser Gruppierung Gewalt ausgeht, ist sie auch gewaltbereit und dementsprechend wird sie dann auch diese Kategorisierung vornehmen.
Bevor es mit dem Interview weitergeht, nun die Offenders mit Run from Riot Squad.
Sind wir bei dem Thema. Das heißt, du hast vorhin schon mal angesprochen, dass Gewalt durchaus, also dass Stadionverbote hier schon erfolgt sind. Da stellt sich bei mir jetzt die Frage, welche Probleme habt ihr im Umgang mit der Polizei in der letzten Zeit im Umgang bei Heim- und oder Auswärtsspielen gehabt? Wie wirkte sich das aus hinsichtlich möglicher Stadionverbote anderweitiger Sanktionsinstrumente der Polizei?
Ja, also die Zwischenfälle mit der Polizei haben sich jetzt in der NRW-Liga ganz massiv gehäuft. Da ist zum Beispiel dieses Heimspiel gegen Aachen zu erwähnen, wo die aktive Fanszene sich vor dem Spiel unten auf dem Parkplatz getroffen hat, vor dem Stadion. Und es war da überhaupt keinerlei Gewalt oder so geplant, sondern da wurde nur ein bisschen Bier getrunken und dann sollte ins Stadion gegangen werden. Aber irgendwann kamen dann Polizeibeamte und hatten die Leute alle eingekesselt und die mussten dann ihre Personalien abgeben. Da gab es auch solche vorgefertigten Bögen, wo dann alle Kleidungsstücke eingetragen werden konnten, unter so Stichpunkten wie szenetypische schwarze Adidas-Schuhe. Mhm. Und Fans, die da ganz normale Kapuzenpullis aus dem Fanshop trugen oder Sonnenbrillen, denen wurde vorgeworfen, sie wollten sich vermummen. Und einen mutmaßlichen Beschuldigten hat man dann auch, da wollte man irgendwie ein Verfahren einleiten, das wegen illegalen Ausschanks oder so aus dem Kofferraum heraus, was ja auch eigentlich völlig unsinnig ist. Und da hat man auch nachher nie wieder was von gehört.
Das hat dann zu welchen Instrumenten hat die Polizei da gegriffen, um dieser Lage aus ihrer Sicht Herr zu werden?
Sie hat auf das Versammlungsgesetz verstoßen, dass dieses Treffen da unten keine unangemeldete Versammlung wäre.
Und hat euch einen Platzverweis erteilt oder was ist dann geschehen?
Ich war persönlich nicht dabei, das weiß ich gar nicht genau. Ja. Also auf jeden Fall wurden alle eingekesselt und ich weiß gar nicht, ob sie danach noch einfach ins Stadion durften.
Mhm, Gut, und das hatte jetzt, Folgen, also mittel- oder langfristige Folgen für euch?
Ja, also das war ja jetzt erstmal nur das eine Spiel, was einen ganz massiven Einschnitt darstellte. Dann gab das, das hat sich durch kleinere Provokationen dann immer wieder über die Saison hochgeschaukelt und dann gab es im Mai diesen Jahres dieses Heimspiel gegen Wattenscheid, wo das dann fast zum Überlaufen kam.
Ja.
Da gab es auch wieder diesen Treff unten auf diesem Parkplatz, der wurde aber erstmal nicht beanstandet. Und der Fanbus der Wattenscheider, der wurde dann anscheinend versehentlich in den Heimblock reingefahren und da standen dann auch erstmal nur 8 Beamte und dann kam es, wie man es eben erwartet, wenn man die Gästefans in den Heimbereich fährt, auch zu Flaschenwürfen und so weiter. Und wegen einer Demonstration, die am gleichen Tag in der Stadt stattfand, war dann auch eine Bereitschaft da, die dann wiederum alle Siegner eingekesselt hat, die Wattenscheider kurioserweise überhaupt nicht. Und da gab es dann schon die erste Festnahme, das war aber dann erst der erste Teil dieses Tages. Der zweite Teil war dann die Reaktion, die faktisch falsch war von der Siegner-Seite. Da wurden dann nämlich die Polizeibeamten massiv angegriffen nach dem Spiel. Und da gab es dann 18 Festnahmen. Das waren erstmal diese 18 Festnahmen und was die Polizei daraus gemacht hat, war dann allerdings, das waren 51 Ermittlungsverfahren und zahlreiche Meldeauflagen, Betretungsverbote für alle möglichen Leute, die überhaupt nicht dabei waren. Und da wird bis heute noch, da werden heute noch immer Briefe rausgeschickt, dass zum Beispiel die Daten von der erkennungsdienstlichen Behandlung nicht gelöscht werden, weil weitere Straftaten erwartet werden.
Mhm.
Und da hängt ein ganzer Rattenschwanz noch hinten dran mit Anzeigen und so weiter. Kurios ist dabei aber auch, dass diese 51 minus der 18 Stadionverbotler überhaupt keine Stadionverbote weiter gekriegt haben, sondern nur dieses Verfahren eröffnet wurde.
Darf ich das jetzt nochmal rekapitulieren? Also es gibt auf der Grundlage dieser Auseinandersetzung gegen Wattenscheid, muss ich nochmal nachfragen, gibt es dann nun Stadionverbote?
Ja, es gibt bestehen noch 18 Stadionverbote.
Die sich aus dieser Situation heraus resultieren.
Genau.
Richtig?
Aufgrund
der Festnahmen. Da muss ich aber nochmal nachfragen. Dann ist es ja so, dass die Stadionverbote nicht von der Polizei ausgesprochen werden, sondern sie haben ja durchaus nur in Anführungszeichen ein Empfehlungsrecht. Mhm. Aussprechen muss das dann der jeweilige Verein, bei dem das Spiel stattgefunden hat. Nun hat dieses Spiel ja zu Hause bei euch in Siegen stattgefunden, wo man davon ausgehen könnte, dass die Verantwortlichen bei den Sportfreunden Siegen, also sprich jetzt der Vorstand, wer das dann auch immer macht, in einem Anhörungsverfahren die Fans, die ihr vielleicht kennt, nämlich euch, noch einmal dazu befragt und die Möglichkeit durchaus besteht, über eine Stadionverbotsverhängung nachzudenken und sie eben nicht zu erteilen. Wie ist denn das gelaufen?
Ja gut, also die Fans haben in Siegen leider generell beim Verein eigentlich kein Standing, sondern sie sind halt einfach nur zahlende Kunden, die halt entweder kommen oder nicht kommen. Mhm. Und der Verein, das sind eigentlich immer nur ganz wenige Personen, entweder Manfred Utsch, der eben der Geldgeber für den ganzen Verein ist, oder jetzt eben er ist Gerd Kehrberg seit dieser Saison. Und da wird nicht groß rumgefaxt, der Verein sagt eben, wir haben lieber 500 Zuschauer mehr als 200 die Stimmung machen, wenn die Kasse stimmt. Und es gab zwar Anhörungen, die wurden auch erst 3 Monate nach der Aussprache der Stadionverbote geführt, vermutlich einfach nur, damit die Meldeauflagen erstmal nicht angefochten werden können. Und angeblich hat sich der Verein auch mit der Polizei zusammengesetzt, was bis heute nicht bewiesen ist. Da mutmaßt man, dass das nur deshalb stattgefunden hat, um vor dem ersten Saisonspiel die Stimmung nicht zu vermiesen, weil wenn alle Leute Bescheid wissen, dass es keinen Support geben wird, dann ist natürlich klar, dass einige Leute sich den Stadionbesuch zweimal überlegen werden. Mhm. Und diese Anhörungsverfahren, die waren ganz offensichtlich auch nur ein Bluff, weil kein einziger davon zum Erfolg geführt hat, egal wie gut man es begründet hatte.
Verstehe. Und das bedeutet, ihr habt jetzt mit 2 Problembereichen zu tun. Einmal mit Meldeauflagen, die nicht mehr bestehen, oder bestehen die noch?
Nee, die sind erwartungsgemäß ausgelaufen, aber die Polizei sagt auch, dass sie die jederzeit wieder einsetzen könnte, wenn wieder irgendwelche, sagen wir, Gewalttaten zu erwarten sind.
Welche Konsequenzen habt ihr aus dieser ganzen Geschichte gezogen hinsichtlich derer, die kein Stadionverbot haben, ins Stadion gehen können, jetzt aktuell?
Wir haben die Konsequenz gezogen, dass wir, die Turnschuh-Crew, die Ultras, die fahren nur noch zu den Spielen der zweiten Mannschaft. Da gab es in Hassel bei der zweiten Mannschaft einen kompletten 50er-Bus voll. Und der andere Teil, der will jetzt wohl wieder versuchen, bei der ersten Mannschaft ein bisschen was aufzuziehen, weil ansonsten ist nämlich die komplette Gruppe da verloren, weil dann irgendwie nach und nach die normalen Fans sich auch wieder in diesen Bereich stellen werden und dann die werden diesen Boykott nicht 3 Jahre lang durchziehen.
Hm. Wenn ihr, darf ich mal fragen, wo die zweite Mannschaft, in welcher Klasse die zweite Mannschaft spielt bei euch?
Das ist die Westfalenliga, also noch eine Liga tiefer.
Eine Liga tiefer. Wenn Polizei davon Kenntnis erhält oder erhalten hat, dass ihr da mit 50 Personen zu diesem Spiel fahrt, begleitet ihr euch etwa auch noch dahin?
Nein, also bei der zweiten Mannschaft war es bisher so, beim Spiel in Hassel, da war kein einziger Polizist oder Ordner anwesend. Nur ein Vereinsangestellter, der sich gerade die Ordnerbinde da angezogen hat. Und beim Heimspiel, da sagt die Polizei ausdrücklich, dass sie das okay findet, damit sich die Leute da beweisen können und dass sie da auch zeigen können, dass sie nicht ständig da irgendwelche Krawalle vom Zaun brechen.
So, Daniel, jetzt mal Hand aufs Herz, Frage von mir, ganz ehrlich zu beantworten. Was denkst du, ist Polizei bei den, sage ich jetzt mal, bei den Siegener Heimspielen überhaupt aus eurer Sicht notwendig?
Ja, das denke ich schon, zumindest bei den Spielen, wo auch Gästefans anwesend sind. Die Frage ist da aber eher, ob es auch in dieser Größenordnung notwendig ist. Und da denke ich eher, dass das nicht der Fall ist.
Von welchen Größenordnungen sprichst du? Also wenn man es mal im Zahlenverhältnis ausdrückt, von einem Siegener Fans, wie viele Polizeibeamte kommen auf einen Siegener Fan im Sinne eurer relevanten Fangruppen?
Also ich würde sagen, dass teilweise so 40, 50, 60 Polizisten vielleicht da waren. Das war dann aber auch teilweise so ein Bereitschaftszug, der extra angefordert werden musste. Und das wirkt teilweise schon ziemlich übertrieben, wenn da unten alles abgesperrt wird und wo eigentlich auch ein normaler Streifenwagen reichen würde, wenn zum Beispiel nur 3 Gästefans da sind. Mhm. Das war jetzt auch beim letzten Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen, zweite Mannschaft, wieder der Fall, wo eigentlich klar war, dass von unserer Seite da überhaupt niemand erscheinen wird. Das wurde aber auch erst die Bereitschaft angefordert, die dann zur Halbzeit wieder gefahren ist.
Ja, Lutz, Stadionverbote, das kennen wir. Allerdings werden hier Meldeauflagen, Aufenthaltsverbote vermeldet. Wie sieht es denn juristisch aus? Könntest du da ein paar Sachen?
Ja, die Aufenthaltsverbote sind ja ohnehin rechtlich höchst umstritten. Das ist ein ganz schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre, jemandem zu verbieten, einen bestimmten Bereich zu betreten. Das heißt ja auch Aufenthalts- und Betretungsverbot. Deshalb ist in den Landespolizeigesetzen entsprechend geregelt. Höchst problematisch. Deshalb ist diese Möglichkeit der Polizei auch nur befristet für einige Monate immer gegeben. Hier in NRW 3 Monate. Aber auch die Meldeauflagen, man muss sich vorstellen, dass man sich über den Spielplan informiert als Fußballfan, nur um diese Bereiche, in denen künftig Fußballspiele stattfinden, zu meiden. Dazu soll man verpflichtet sein. Wir finden das sehr, sehr problematisch und wir fragen uns auch, ob es das ersetzt, was die Polizei im Stadion leisten müsste. Unseres Erachtens muss die Polizei im Stadion die Problematik in den Griff bekommen und kann nicht versuchen, mit Methoden, die etwas an Hausarrest und Wegsperren erinnern, diese schweren Situationen in den Griff zu bekommen. Wir denken, die Polizei sollte dort auf Deeskalation und Verständigung setzen und diese Problemlagen in einem Interessenausgleich lösen.
Meinst du nicht, dass das mögliche Stufen sind, Vorstufen im Sinne eines präventiven Verständnisses von der Polizei, um eben von vornherein nicht erst Eskalationen, also Polizei würde möglicherweise hier an der Stelle argumentieren, dass das eine deeskalierende Technik ist?
Ja, die Polizei argumentiert ja immer so, aber wir haben die Erfahrung gemacht, wie es ja im Interview schon angeklungen ist, dass in den niedrigsten Ligen inzwischen Polizeiaufgebote benötigt und eingesetzt werden, die wir schlichtweg für schwer vermittelbar halten. Unserer Erfahrung nach ist es eben so, dass in den unteren Ligen ganz oft auch ein Streifenwagen genügt, eine vernünftige Ansprache und dass Situationen auch eskalieren, in denen Polizei überhaupt präsent ist.
Ich habe hier in meiner Hand eine CD. Diffi Dati Con Noi ist ein Sampler, auf dem Bands zu hören sind, die alle einen Bezug zur Fußball-Fankultur haben und insbesondere zu der Subkultur der Ultras. Wir haben eben gerade einen Song aus diesem Sampler gehört. Diffi Dati Con Noi ist italienisch und heißt so viel wie Verbannte mit uns. Dies bezieht sich auf all jene, die im Kontext von Fußballspielen über eben solche polizeilichen und vereinseitigen Sanktionsszenarien, wie eben zu hören war, über Stadionverbote ausgegrenzt werden. Aber auch, wie die Macher des Samples sagen, alle anderen Opfer der staatlichen Repression. Die Macher, also die Verantwortlichen dieses Samples, haben sich als antifaschistisches Netzwerk von Personen unter dem Label Diffi Dati Records zusammengefunden und unterstützen diverse Bands im Rahmen von CD-Veröffentlichungen oder zum Beispiel beim Booking. Die Palette der Musik reicht hier vom Punkrock, Streetpunk, Ska und Ska-Punk. Sie ist antirassistisch und antifaschistisch. Ein zweites Hörbeispiel gebe ich euch jetzt, und zwar von Statuto mit dem Titel Ragazzo Ultra.
Tifo nella tua vita, nella tua squadra e per infinita, in settimana fai gli striscioni e poi domenica hai dei G-campioni. Ragazzo ultra, ragazzo ultra, nella tua curva passi le ore, grigio carico d'onore, i poliziotti ti danno la caccia, è già famosa ma la tua faccia.
Wir haben ja schon in den letzten Sendungen uns mit Rasenball Leipzig beschäftigt. Und jetzt hat Chris, unser Reporter, sozusagen beim ersten Pflichtspiel des RBL bei der zweiten Mannschaft vom FC Carl Zeiss Jena in der Oberliga Nordost der Staffel Süd zugeschaut und uns berichtet, Und das erfolgt jetzt hier.
Du Wichser! Du dummes Schwein! Du Schwanenwässlein!
Vor 3 Wochen war es soweit. Der innerhalb von wenigen Wochen aus der Taufe gehobene Verein Rasenballsport Leipzig, der bisher für viel kontroversen Gesprächsstoff sorgte, bestritt das erste Punktspiel seiner Vereinsgeschichte. Zum Auftakt der Fünftligasaison der Südstaffel des Nordostdeutschen Fußballverbandes musste der RBL auswärts bei der zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena antreten. Für den Verein aus Leipzig war es ein historischer Tag, denn es war das erste Punktspiel in der Vereinsgeschichte. Schon seit Wochen gab es im Internet in den Diskussionen rund um den neuen vom Großkonzern Red Bull gesponserten Retortenclub zahlreiche Kontroversen, Ankündigungen und Inszenierungen. Als Hauptprotagonisten des Schlagabtausches kristallisierten sich zum einen eine Pro-Fußball-Zukunft in Leipzig-Fraktion heraus. Diese ist begeistert vom Engagement Red Bulls. Auf der anderen Seite gibt es eine breite Antikommerzialisierungsbewegung. Für diese ist der Verein Rasenball Leipzig der Ausverkauf des Fußballs schlechthin. Ihre Argumentation ist, dass durch den Einstieg von Red Bull bestehende Fußball- und Fantraditionen vernichtet werden. Besonders Vertreter etablierter Fanszenen von mitteldeutschen, traditionsreichen Fußballvereinen, die seit der Wende immer wieder mit schweren finanziellen Problemen und damit verbundenen sportlichen Rückschlägen kämpfen, sehen nun in RB Leipzig ein gemeinsames Feindbild. Sie kündigten einen erbitterten Widerstand gegen den Verein an. Dabei werden auch unter traditionell feindlich gesinnten Fangruppierungen verschiedener Vereine Absprachen im Sinne eines kleinen gemeinsamen Nenners getroffen.
Ja, wichtig ist halt, dass der Verein irgendwie jedes Spiel, das zu spielen bekommt. Wenn die irgendwo in Auerbach spielen oder so, also kriegen die das vielleicht nicht zu spielen. Aber jetzt alle anderen, das sind ja sogar von den Fußballclubs in Mitteldeutschland, so, die sonst überhaupt nichts zusammen machen. Das sind ja, die haben sich ja vernetzt und haben gemeinsam Aufrufe und so gestartet, die sonst sich überhaupt nicht abkönnen.
Das heißt, sie arbeiten zusammen, Lok mit schon. Chemie und mit Jena und.
Also, ja, Zusammenarbeit ist das nicht wirklich. Aber es ist so, dass das halt sich wirklich auf den Konsens geeinigt wird. Also zum Beispiel, wenn wir in Leipzig gegen die spielen, dann ist Lok nicht da oder so. Und nach dann irgendwie stumm.
So ein Vertreter der Jena Ultragruppierung Horda Azzurro. Der Verein polarisiert so sehr, dass sogar bisher extrem verfeindete Fangruppierungen kooperative Absprachen erwägen.
Es ist so ein Konsens, dass halt irgendwie, dass der bekämpft werden muss. Es ging so rund mir rum, von wegen, wir müssen uns auf das und das einigen und so weiter. Und es ist nicht wirklich ein Netzwerk, was sich dagegen gegründet hat, sondern mehr so, ja, wir kämpfen ja im Endeffekt alle für die gleiche Sache. So, an der Stelle kann man da mal Einigkeit demonstrieren.
Im Vorfeld des Spiels gab es in Leipzig-Markranstädt erhebliche Sachbeschädigungen auf dem vorläufigen Stadiongelände des neuen Vereins. Und Funktionäre von Rasenball wurden massiv bedroht. Die Polizei war also alarmiert. Einen weiteren Schwung in die ohnehin schon lebhafte Kontroverse brachten jeweils 2 umstrittene, widersprüchliche und nicht sehr glaubwürdige Internetpamphlete eines rechtsradikalen Hooligan-Clans und einer linksradikalen Ultrabewegung. Diese Gruppen bekundeten nämlich ihre Unterstützung für den frisch gebackenen und selbst erklärten zukünftigen Bundesliga-Anwärter aus Leipzig. Die sogenannten RBL-Kameraden setzten sich laut Eigenangaben aus 45 Kameraden der rechten Szene der Vereine FC Sachsen-Leipzig, Chemie Halle, Chemnitzer FC und FC Lok Leipzig zusammen. Ihren Aussagen zufolge wollen sie von Anfang an dafür sorgen, dass die Fanszene ihres geliebten Vereins RB Leipzig von linksorientierten Ultras und Antifa-Leuten sauber gehalten und somit nicht durch äußere Einflüsse beschmutzt wird. Man habe sich für RBL entschieden, da Leipzig nur mit einem finanzstarken Investor in der Lage wäre, in kurzer Zeit höherklassig zu spielen. Nur mit ihrem Partner Red Bull wären sie ihrer Ansicht nach als Hooligan-Fanszene auch in der Lage zu zeigen, dass sie auch national auf höchstem Level dabei sein würden. Deshalb hätten sie sich auch von ihren eigentlichen Vereinen getrennt. Die vermeintlich linke Ultragruppierung wiederum unterstützt das Finanzgebaren von Red Bull in Leipzig, ebenso wie das von Dietmar Hopp in Hoffenheim. Ihrer Meinung nach hat Geld schon immer den sportlichen Erfolg bestimmt. Andererseits fühlen sie sich als zum Straßenkampf berufene Antikapitalisten und Antifaschisten, die ihr Fanbewusstsein für den RB Leipzig letztlich für das bessere Leben im falschen Ganzen halten. Und gerade im modernen Fußball sehen sie eine Chance für die Fankultur in Leipzig. Ihrer Meinung nach wird die Kritik am modernen Fußball auf mangelnden Sachverstand und Neid zurückgeführt. Denn ihre Kritik, es handelt sich dabei nicht um die Liebe zum Traditionsklub und um den Fetisch für das ehrliche Spiel, sondern um ein nationales Anti-Bonzen-Getue deutscher Männer und Frauen, die Bedenken vor dem weltlichen Fußballgenuss hätten. Daher wollen sie sich entschieden gegen Heuschrecken und Bonzenhass-Tiraden bezüglich ihres Clubs zur Wehr setzen. In den Fanszenen allerdings werden diese 2 Verlautbarungen überwiegend als konstruierte Kuckuckseier aus dem Anti-RBL-Umfeld gehandelt. Hundertprozentig lässt sich die Existenz dieser Gruppierung jedoch nicht ausschließen. Zumal die RBL-Kameraden einen konkreten Zeit- und Treffpunkt ankündigten, um gemeinsam zur ersten Auswärtsfahrt nach Jena zu fahren. Die Gerüchteküche brodelte gewaltig. Bei den Fans, der Polizei und den Verantwortlichen der Vereine herrschte eine starke Ungewissheit darüber, was sie dort erwarten würde. So war für alle unklar, wie viele Besucher und Sicherheitskräfte bei dem Spiel erscheinen werden und aus welchem Umfeld und mit welchen Absichten es so manchen Besucher ins Stadion verschlagen wird. Diskussionen entbrannten in diesem Zusammenhang auch um den Austragungsort des Spiels. Nach den vorangegangenen Vorfällen war Verein und Polizei klar, dass ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bestand. Doch der üblicherweise für Spiele der zweiten Mannschaft benutzte und vom Ligaverband für die fünfte Liga zugelassene Platz 3 auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld erfüllt nicht die Sicherheitsanforderungen, die man eigentlich für notwendig erachtete. Das bewiesen nicht zuletzt Konfrontationen rund um das Spiel der zweiten Mannschaft des FCC gegen die zweite Mannschaft von Erzgebirge Aue in der letzten Saison. Ein Ausweichen auf das große Stadion kam für die Vereinsleitung aus organisatorischen und logistischen Gründen nicht in Frage. Aufgrund des schon im Vorfeld bemerkbaren großen Interesses an dem Spiel befürchtete so mancher auch, dass die Kapazität des Platzes von maximal 1500 Zuschauern nicht ausreichen würde. Die Polizei hingegen ließ offiziell verlauten, dass sie mit keinen größeren Vorkommnissen und rund 400 Zuschauern rechnet. Dass sie jedoch ausreichend gewappnet war, Widerstände jeglicher, auch friedlicher Art im Keim zu ersticken, zeigte sich am Spieltag schon vor dem Anpfiff bei einer Protestaktion der Jenaer Ultras.
Ja, es war so, dass wir halt vor dem Spiel uns hier gesammelt haben, also kurz, also schon überlegt, aber dann kurzfristig, um eine Blockade zu machen, und haben uns friedlich hingesetzt, wir halt also vom Aktionsnetzwerk in Jena so, wir machen das immer mal mit Sitzblockaden und haben dann einfach nur die Straße blockiert und die Bullen kamen halt und meinten, ja, das wird aufgelöst und so, wir müssen jetzt hier aufstehen. Wir sind auch aufgestanden und haben uns an den Rand gestellt, haben halt nur ein Transparent. Und da bist du dann lang gekommen und das war nur das Transparent hochgehalten, es war überhaupt gar nichts anderes. Und die Bullen haben dann halt provoziert, haben das Transparent kaputt gemacht und so, wie das halt dann immer so ist. Und dann gab es ein bisschen hin und her und dann war aber gut. So, dann war der Mannschaft, das war durch. Und wir waren schon beim Kartenkauf und so und es war eigentlich nichts mehr los. Und die Bullen standen hier noch rum und unsere Leute waren schon halb im Stadion alle drin. Und dann ziehen sie halt noch drei Leute so raus mit Pfefferspray und Gewalt und keine Ahnung, einfach so aus der Menge.
Was ist mit dem passiert jetzt?
Der eine hat Kontaktverbot bekommen bis 18 Uhr. Also damit darf niemand Kontakt aufnehmen so. Und die anderen beiden, die haben wir auf jeden Fall noch nicht wieder gesehen, die haben sie erst mitgenommen. Und ja, zwischendurch haben sie noch lauter Leute rausgezogen zur Identitätsfeststellung, aber die sind alle wieder freigekommen und die drei haben sie wohl behalten. Also der eine war unser Kameramann, also wissen wir auch wieso, der wird immer dann rausgezogen. Und dann ja, mit so Leute, die halt so, ja, die auch was zu sagen haben. Halt.
Vor dieser Protestaktion haben Unbekannte schon auf andere Art und Weise ihren Protest kundgetan, indem sie Autobahnbrücken kurz vor Jena mit Scheiße RB Leipzig-Parolen bemalt haben und Teile des Gästeblocks mit Teer überkippt worden sind. Zudem wurde von vereinzelten Flaschenwürfen auf den Mannschaftsbus der Leipziger in den Medien berichtet. Diese erwähnten ebenfalls einen Pfefferspray-Einsatz gegen die Jena Ultras, um die Blockade aufzulösen. Mittlerweile läuft die erste Minute des ersten Punktspiels in der jungen Vereinsgeschichte der Roten Bullen aus Leipzig. Den Spielern des Vereins schlägt von Anfang an mehr als ein eisiger Wind von einem Teil der anwesenden Fanszene entgegen. Auf dem verbalen Schlachtfeld wird gemordet und gehasst. Es geht arg unter die Gürtellinie, wie so oft beim Fußball.
Du Wichser! Bist du ein dummes Schwein? Kommst du mal an, du Essen!
Die Bullen in der Südkurve!
Pack deinen Kopf weg!
Du bist keine Schwarze!
Halt deine Fresse! Du Wichser! Kapitalistenschweine!
Wenn wir wollen, knallen wir euch ab! Wenn wir wollen, knallen wir euch ab! Wenn wir wollen, knallen wir euch ab!
Sportlich gesehen gibt es aber nur einen durchschnittlichen Fünftliga-Kick. Erster großer Höhepunkt ist nach 4 Spielminuten ein Eigentor eines ehemaligen Erstligaspielers Thomas Kläsener, der nun für ein Zweitligagehalt in der 5. Liga für RB Leipzig kickt. Die Jener Fans sind zufrieden, Schadenfreude breitet sich aus. Und auf der Tribüne gehen die herben Liebeserklärungen eine nächste Runde.
Schweine!
zu sehen sind auch immer wieder wechselnde Protesttransparente. Bullen sind scheiße oder boykottiert und bekämpft Red Bull. Zudem fliegen immer wieder zerknüllte Papierkugeln, manchmal auch andere leichte Wurfgegenstände oder Spucke sowie noch nicht ganz geleert Getränkebecher auf das Spielfeld und finden gelegentlich ihr Ziel. Gibt es einen Spielerwechsel oder Standardsituation für RB Leipzig, wird ohrenbetäubend gebuht und gepfiffen. Die regelmäßigen lautstarken Anweisungen des routinierten RBL-Torwarts Neuhaus an die jungen Nachwuchsspieler werden ab und zu durch »Halt die Fresse, Neuhaus«-Rufe unterbrochen. Mit besonders primitiver Wut wird von einigen Zuschauern auf Fouls reagiert. Zu den schon gehörten Standardfloskeln gesellen sich unter anderem »Kinderschänder« und »Wir kriegen euch alle« Rufe hinzu. Wird ein Gegenspieler schmerzhaft gefault, hört man gnadenlos hämische und menschenverachtende Gesänge wie »Einer ist schon tot«, »Zähne gehen noch tot« oder Rufe wie »Lasst ihn sterben, den Wichser«. Lasst ihn liegen. Scheiße tritt sich fest. Besonders brenzlig ist die Situation für die RBL-Spieler, wenn es Einwürfe oder Fouls direkt an der Seitenlinie der Tribüne gibt, auf der sich der harte und auch gewaltbereite Fankern versammelt hat. Dann wird nicht nur verbal gemobbt, sondern in Einzelfällen auch geschubst oder der Spieler muss Fußtritte über sich ergehen lassen. So manch Beschimpfung durch die Jena wird aber auch mit einer Prise Humor verfeinert, zum Beispiel nach einem misslungenen RBL-Konter. Und auch ein Schuss Ironie und Galgenhumor ist am Rande zu erleben. Damit nähern sich die Fans in ihren Protesten dem Kern der gesamten Problematik, um die es hierbei eigentlich geht. Die immer weiter fortschreitende extreme Kapitalisierung und Kommerzialisierung, die Sport zur Nebensache werden lässt, Fankultur und Fanrechte mit Füßen tritt, den Fan zum berechenbaren, unpersönlichen, reinem Konsumobjekt degradiert und Traditionen aussterben lässt. Neben dem Slogan Fußballhure RBL oder Du hast keine Tradition, Red Bull Leipzig Hurensohn, hört man gelegentlich folgende Gesangseinlage. Und ihr macht unser Sport kaputt. Und ihr macht unser Sport kaputt. Und ihr macht unser Sport kaputt. Noch konkreter und mit einer antikapitalistischen Komponente versehen ist der international verwendete Slogan. Football is for you and me, not for fighting industry. Football is for you and me, not for fucking industry. Football is for you and me, not for fucking industry. Auf Deutsch, Fußball ist für dich und mich da und nicht für die verfickte Industrie. Der Schwerpunkt des Problems wird zwar an zahlreich verteilten Flugblättern ausführlich und auch durch die Transparente thematisiert, kommt aber in den Slogans und Gesängen auf den Tribünen relativ selten zum Tragen. Und das macht nachdenklich. Anstatt im Gesamtverlauf der Proteste eine zentrale Rolle zu spielen, ertrinken die eigentlichen Anliegen in der Flut der Beschimpfungen. Wichtig sollte doch aber eigentlich für die Organisatoren der Aktion sein, dass die Proteste auf breiter Ebene Anklang finden und mitgetragen werden. Doch mit derben Pöbeleien und Provokationen durch Morddrohungen, ob ernst gemeint oder nicht, sei dahingestellt, verschreckt man Sympathisanten und potenzielle Unterstützer oder bringt sie sogar gegen sich auf. Somit arbeitet man letztlich gegen sich selbst. Kurzfristig scheint diese Art von Protest ihre Wirkung jedoch erst einmal nicht zu verfehlen, denn wie soll man vernünftig Fußball spielen, wenn eine mit Mord drohende Masse einige Meter oder gar Zentimeter neben den Spielern steht und ein Klima des Schreckens und der Angst unter diesen verbreitet? Der einzige Puffer zwischen ihnen und den aufgebrachten Zuschauern sind problemlos überwindbare Wellenbrecher und die Kette der Security mit Lücken von etwa 2 Metern pro Mann. Angst und Ablenkung führen zwangsläufig zu Leistungsstörungen. Der RB Leipzig, der als krasser Favorit in die Partie startete, ist zwar mittlerweile optisch überlegen und drückt auf den Ausgleich, doch die teuer erkaufte Torfabrik hat arge Produktionsschwierigkeiten. Ortswechsel. Etwas abseits von der Tribüne sitzt eine sehr junge, zierliche Dame aufgelöst, zitternd, blass und mit einem blauen Auge. Auf dem Fußboden an einer Wand gelehnt. Sie berichtet, dass sie in einer ruhigen Nebenstraße auf dem Weg zum Stadion von einem Auto mit 4 Lok-Leipzig-Fans verfolgt und angehalten wurde.
Ich rufe sie auf, da hatten sie mich, wollten sie mir das T-Shirt ausziehen, die Gürteltasche wegnehmen und dann habe ich nur gesehen, wie der eine Kickboxen mir und zweimal in die Fresse haut. Und ich konnte aber mein Zeug soweit verteidigen.
Während sie beschimpft wurde und bevor die Schläger lächelnd losprügelten, haben diese sich noch demonstrativ die Handschuhe übergestreift. Sie selbst kann es genauso wie wir Umstehenden nicht fassen, wie 4 breite Schränke in dieser brutalen Selbstherrlichkeit auf ein schmächtiges Mädchen losgehen können. Schließlich war ihr Fangeist stärker. Sie gab ihre Klamotten nicht heraus und fuhr erst zum Spiel und dann ins Krankenhaus, wo Jochbeinbruch und Splitter am unteren Augenrand festgestellt wurden. Ist das sein erster Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf der Saison am Rande der Spielstätten? Zurück zum Geschehen im Stadion. Jena führt nach wie vor 1:0 und der Stadionsprecher verkündet die offizielle Zuschauerzahl von 718. Auf den Rängen des durch einen hohen Zaun besser geschützten Gästeblocks zähle ich mindestens 72. In den Medien wird später von 55 Gästefans die Rede sein. Diese an den Umständen gemessen relativ hohe Anzahl an Interessenten überrascht ein wenig. So viele Gästefans bietet an Freitagabendspielen der zweiten Bundesliga gelegentlich nicht mal so manch Traditionsverein auf. Das Publikum ist gemischt, von ganz jung bis zum Frührentenalter ist alles vertreten. Es sind vor allem viele unauffällig aussehende Jugendliche da, auch einige Frauen und Kinder. Martialisch aussehende Gestalten gibt es kaum. Auffallend hingegen ist eine nicht mal ein Dutzend umfassende Gruppe junger Männer mit weißen RBL-Fanshirts. Neben ihnen hängt ein simples Transparent der LE Bulls, dem ersten offiziellen Fanclub des RBL. Dieser sucht seit dem Juli händeringend nach Mitgliedern sowie Vorschlägen zur Entwicklung einer Fankultur und legt Wert auf eine unpolitische und gewaltfreie Einstellung. Im Internet kursiert das Gerücht, es handle sich hierbei um vom Verein bezahlte Studenten. Am anderen Ende des Blocks hängt das andere von zwei angebrachten Gästetransparenten mit der Aufschrift Markranstädt, die Treuen. Lärmtechnisch bringt der Gästeblock dem Heimblock so gut wie gar nichts entgegen. Und so vergleichen die Jena-Fans diesen Enthusiasmus mit dem der Fanszene von Fortuna Köln, einem ehemaligen Konkurrenten aus vergangenen Zeiten. Ganz selten dringt aber doch mal eine verbale Reaktion eines RBLers auf die Pöbeleien in die Sphäre des Heimblocks durch. Man beachte die Jena-Absteigerrufe. Auch das Wort Arschlöcher schallt zwei-, dreimal vom Gästeblock herüber. Und folglich bekommen nicht nur die RBL-Spieler die verbale Aggression zu spüren, sondern auch ihr frisch formierter treuer Anhang. Zur erstaunten Belustigung vieler Umstehender legt sich so manch Jena-Fan richtig ins Zeug. Das hört sich dann so an.
Komm, das ist der Scheiße, du Schwein! Wichser, packe deinen Kopf weg!
Du bist keine Schwarze!
Halt deine Fresse! Du Wichser!
Doch widmete man sich auf den Rängen nicht ausschließlich den Beschimpfungen des Gegners und dem Protest gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, sondern feuerte sein Team auch in gewohnter Manier an und trug stellenweise einen Hauch ausgelassener Partystimmung in die aufgeheizte Atmosphäre hinein.
Von Nottingham bis an die Spree, der Sieger FCC. Und wenn wir erst im Wembley spielen, da schaut die ganze Welt, kein BFC, kein
Doch noch ist die Partie nicht abgepfiffen. Es läuft die 88. Minute und plötzlich zappelt der Ball im Netz. Es wurde sich zu früh gefreut. Ein Torschuss, abgefälscht von einem Jener Spieler, dem RBL gelingt der Ausgleich. Es ist wohl an der Zeit, den Tag der Eigentore auszurufen. Keine Minute später entlädt sich der aufgestaute Hass und die Wut über das Gegentor. Als sich ein RBL-Spieler einen halben Meter vom Jenaer Anhang entfernt zum Einwurf bereit macht, hält es einige nicht mehr hinter den Begrenzungen.
Hey, du
zu Handgreiflichkeiten gegen Spieler. Weiteres Sicherheitspersonal eilt herbei, welches die Situation schnell wieder im Griff hat. Fast wie durch ein Wunder kommt es zu keiner weitergehenden Eskalation der Situation. Das Spiel läuft regulär und ohne weitere Vorkommnisse bis zur naheliegenden Erlösung weiter. Die Leipziger Spieler begeben sich, auf eine Dusche verzichtend, schleunigst zum Mannschaftsbus. Die LE Bulls und ein weiterer, mutiger, versprengter Rest an Gästen postieren sich am Zaun und verabschieden die vorbeifahrende Mannschaft mit Ovationen. Die Mehrheit der Gästezuschauer hat schon Minuten vor dem Abpfiff eilig das Stadion in Richtung Parkplatz verlassen, wo die Polizei ebenso wie vor dem Spiel vereinzelte Übergriffe verhinderte. Viele haben nicht einmal den Ausgleich gesehen. Das Auswärtsfahren wird den meisten mit Sicherheit auf unbestimmte Zeit vergangen sein. Zum Schluss frage ich noch ein Mitglied der Jena Ultras, ob er die Anti-RBL-Aktion trotz der polizeilichen Eingriffe vor dem Spiel als Erfolg betrachtet.
Schon, also es war deutlich gemacht, dass die nichts zu tun haben.
Und ja.
weil das die absolut unerwünscht sind. Und das war schon in Ordnung, denke ich. Außer halt, dass halt davor hat halt nicht so richtig gehabt, wie wir uns das gedacht haben. Aber das war auch das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Das war alles ein bisschen unerfahren.
In den Pressemeldungen war in der Regel von Krawallen und Randale die Rede. Ohne die Beschimpfung, Beleidigung und tumultartigen Szenen mit Handgreiflichkeiten verharmlosen zu wollen, ist jedoch mal wieder festzustellen, dass in den Medien gerne maßlos übertrieben wird. Das rechtfertigt jedoch natürlich nicht das Geschehene. Es war ein denkwürdiger Nachmittag. Eine Reise in die facettenreichen Abgründe der modernen Fußballwelt.
Mit Los Fastios, Football is Coming, verabschieden wir uns. In 4 Wochen berichten wir über das Theaterstück Ultras im Thalia Theater Halle und haben ein Interview mit Falk Menzner, dem Sprecher der Sektionsgruppe Polizei Deutschland von Amnesty International, geführt. In diesem Sinne, ciao.